Herzlich willkommen zu Divan im Gespräch, dem Videopodcast des Divan, das arabische Kulturhaus in Berlin. Mein Name ist Darius Hofmann und ich werde wieder heute zusammen moderieren mit Merit Jakob Lakrimdi. Und auch für dieses Video besteht wieder die Möglichkeit, arabische Untertitel anzuschalten. Unser heutiger Gast ist Stefan Weidner. Herzlich willkommen.
Hallo, freut mich.
Man könnte sagen, wieder ein Islamwissenschaftler. Und wir wollen dann aber gleich auch als erstes nach meiner kurzen Vorstellung klären, warum es eigentlich eine Vermessenheit ist, sich so zu nennen. Zudem ist Weidner Germanist und Philosoph und besuchte die Universitäten Göttingen, Damaskus, Berkeley und Bonn. Er arbeitet als Autor, Übersetzer und Literaturkritiker, gewann in diesem Rahmen auch internationale Preise und ist auch Gründungsmitglied der Akademie der Künste der Welt in Köln. Zu seinen aktuellen Büchern zählen Jenseits des Westens, Für ein neues kosmopolitisches Denken aus dem Jahr 2018 und Ground Zero, 9/11 und die Geburt der Gegenwart aus dem Jahr 2021. Das sind jetzt Sachbücher, aber das letzte Buch, das Weidner kürzlich auch bei uns hier im Divan vorgestellt hat, trägt den passenden Titel Der arabische Diwan, die schönsten Gedichte aus vorislamischer Zeit. Ja, Herr Weidner, ich habe es eben angesprochen. Sie bezeichnen sich auch unter anderem als Islamwissenschaftler und die Islamwissenschaft, eines der Fächer, das Sie studiert haben, haben Sie einmal als unmöglich oder als vermessen und auch als etwas bezeichnet, was es eigentlich so gar nicht gibt. Wie genau meinen Sie das?
Wohl kaum jemand kann auf seriöse Weise das ganze Gebiet abdecken, das idealerweise von der sogenannten Islamwissenschaft abgedeckt werden sollte. Denn damit ist ja nicht nur die Kenntnis von Koran, islamischer Theologie und islamischer Geschichte gemeint, sondern natürlich der weiteste Bereich bis in die Politik der Gegenwart. Vielleicht sind die meisten Islamwissenschaftler heute mit der Terrorbekämpfung beschäftigt, was natürlich angesichts einer fast 1500-jährigen Islam- oder 1400-jährigen islamischen Geschichte eine ziemliche Absurdität ist. Hinzu kommt natürlich, dass der Islam wirklich eine Weltreligion ist. Wir finden ihn auf allen Kontinenten, vor allen Dingen in Afrika, Asien und Europa. Und es ist eine so vielgestaltige, reiche Geschichte. Es ist so wenig klar, wie genau wir das Islamische definieren können. Was ist denn jetzt der Islam? Ist das nur der Fundamentalismus? Ist das die Kultur insgesamt? Ist das die Mystik noch? Wie viele Aspekte der islamischen oder der Geschichte in dieser Region sind noch als islamisch zu verstehen oder nicht? Mit anderen Worten, wir können es gar nicht richtig definieren. Und insofern weckt das vermutlich falsche Erwartungen. Aber man muss ja irgendwie genannt werden. Die Leute lieben, man muss ja, das ist der und der, der macht halt das und das. Und dann kommt man über solche pauschalen Begriffe oft nicht mehr herum.
Wäre denn Orientalist eine bessere Alternative?
Natürlich nicht, vor allen Dingen in Anbetracht der problematischen Geschichte des Orientalismus beziehungsweise auch der berechtigten Kritik am Orientalismus durch Edward Said und viele andere. Orientalist klingt altmodischer und hat ja außerdem noch die Vorstellung, also zum Orientalist, zur Orientalistik, zählt ja im weitesten Bereich dann auch noch Indien und China und so. Also das kann man schon gar nicht mehr alles in einer Person verkörpern. Es gibt allerdings einen Aspekt, den ich an diesem Orientalismusbegriff mag. Das ist, dass er im Grunde so noch offener ist als Islamwissenschaft. Also da wird ja schon die Religion wird ja auch überschritten. Und Orientalistik ist eigentlich die Kenntnis von allem, was irgendwie anders ist. Und das finde ich in dieser Vermessenheit dann schon fast wieder sympathisch.
Ja. Können Sie uns vielleicht, also wir interessieren uns auch immer sehr für die Biografie unserer Gäste und wie sind Sie denn zu diesem Fachbereich des Wissens über das andere sozusagen, wie haben Sie den Weg denn dahin gefunden?
Ich glaube, es war zunächst Neugier und Fernweh. Ich habe Arabisch schon angefangen als Schüler zu lernen, das gab es als Kurse an der Kölner Volkshochschule, die ich aus anderen Gründen besucht habe, weil ich auch Französisch lernen wollte und Russisch. Und dann habe ich gesehen, man kann auch Arabisch machen, dann habe ich das gemacht. und war sehr fasziniert von dieser Sprache, die zunächst ja überhaupt keine Ähnlichkeiten mehr mit den europäischen Sprachen hat, anders zum Beispiel als das Russische, was ja immer noch relativ nah ist an den westeuropäischen Sprachen. Und hinzu kam dann, dass ich meine erste Fernreise sozusagen nach Marokko gemacht habe mit dem Interrail-Ticket. Also es gab dieses Ticket, das galt eigentlich nur für ganz Europa. Da konnte man 4 Wochen, so viel man wollte, in Europa rumfahren für einen festen Preis. Und dann habe ich gesehen, oh, damit komme ich auch nach Marrakesch. Und dann habe ich gedacht, ja, wenn ich dieses Ticket schon habe, dann muss ich natürlich das weiteste Ziel wählen. Und das war dann eben Marokko, Marrakesch ist ja fast schon Mittel-Süd-Marokko. Und da war ich 17 Jahre alt und das war wirklich eine wahnsinnig faszinierende Reise, wo ich auch ein bisschen mein Arabisch schon anbringen konnte. Ich habe zwar die meiste Zeit Französisch gesprochen, aber das hat den Leuten beeindruckt, dass ich Arabisch lesen konnte damals. Und Marokko ist bis heute ein faszinierendes Land, aber damals vor, ja, eigentlich 40 Jahren war das noch faszinierender, es war noch ursprünglicher, es war auch ärmer. Es war der absolute Kontrast zu dem Deutschland der Kohljahre und das hat mich sozusagen dann eigentlich bis heute geprägt, diese Reise.
Haben Sie von dieser Reise ein bestimmtes Erlebnis, eine Situation, ein Gefühl vielleicht mitgebracht, an das Sie sich heute noch erinnern können, wie vor 40 Jahren?
Ja, also es gibt viele Momente, aber vielleicht das Entscheidendste war, ich war dann nach Taroudant gefahren, das ist eine Stadt nochmal südlich von Marrakesch. Und dort habe ich Lehrer kennengelernt, ganz junge Menschen, vielleicht Mitte 20, ich war damals 17 Jahre alt. Und diese Lehrer hatten gerade Ferien zu Ende und fuhren jetzt auf den Posten, wo sie abgeordnet hin waren. Und das war eine Stadt, war keine Stadt, es war ein ganz einfaches Dorf, nochmal südlich dieses mittleren Atlas, also nochmal südlich von dieser Stadt Taroudant. Und dann sagten sie zu mir, ja, komm doch mit, wenn du willst. Und ich war so, ja, warum nicht? Ich komme jetzt mit. Und dann sind wir in einem offenen Pickup-Truck mit ganz vielen anderen Leuten in dieses Dorf gefahren, wo es gar nichts mehr gab. Es gab kein fließendes Wasser, keine Elektrizität, gar nichts. Und die Lehrer haben in der Schule gelebt und ich habe dann 3-4 Tage mit diesen Lehrern in dieser Schule gelebt. Wir sind dann zum Dorfältesten eingeladen worden, haben dort Eichhörnchen gegessen. Das kann man sich nicht vorstellen, aber es war so. Und er hat mich nach den Fleischpreisen in Deutschland gefragt, die ich ihm leider nicht beantworten konnte, weil ich nie Fleisch in Deutschland gekauft hatte. Ich war ja noch bei meinen Eltern, habe dann noch gelebt. Und danach habe ich natürlich eine Magen-Darm-Infektion bekommen, weil man das ja alles nicht verkraftet. Und bin dann mit einer Unterstützung wieder nach Taroudant gekommen. Aber das war natürlich ich war von dem, aus Mitteleuropa sozusagen, aus dem Zentrum meiner Welt, war ich in die absolute Randgebiete, in einer der ärmsten oder ärmlichsten, also haben nicht gehungert oder so, aber es war einfach ganz, ganz simpel, um nicht zu sagen primitiv. Und das war schon extrem faszinierend. Und mit den Lehrern habe ich dann über Religion diskutiert. Es waren gläubige Muslime, die wollten mich immer bekehren, da habe ich mich nicht drauf eingelassen. Ich war schon gegenüber dem Christentum sehr kritisch und dann wollte ich natürlich auch nicht Muslim werden, aber wir haben dann diskutiert, ob die Sterne vielleicht wirklich Lampen sind, die Gott am Himmel aufgehängt hat. Und das habe ich für Quatsch gehalten. Aber das war natürlich auch sehr eindrücklich.
Es ist interessant, dass Sie jetzt gerade darüber sprechen, dass eben der Lebensmittelpunkt als jetzt auch erstmal räumlich gesehen ja Mitteleuropa, Deutschland gewesen ist und dann eben die erste Reise nach Marokko ging. Sie haben dann noch viele weitere Reisen unternommen. Zum Beispiel haben wir vorhin schon gehört, dass Sie in Damaskus auch studiert haben. Ist Marokko eine Art Referenzpunkt geblieben, ausgehend von dieser ersten Erfahrung? Oder hat sich das verschoben? Wie nehmen Sie sozusagen Nordafrika dann davon ausgehend sozusagen den Rest des Orients wahr?
Also sagen wir mal so, Nordafrika ist immer, immer ein zentrales Gebiet meines Interesses geblieben. Ja? Ich habe darüber auch viel geschrieben, auch teilweise fiktionale Bücher, habe diese Reisen erzählt und andere Reisen. Das gilt übrigens auch für Algerien und Tunesien, wo ich dann auch bald war. Aber im Laufe meiner Arbeit haben sich die Schwerpunkte der arabischen Welt immer verschoben. Das hängt sehr viel mit politischen Umständen zusammen. Phasenweise in Anfang der 2000er Jahre war ich sehr viel in Ägypten, davor Ende der 90er sehr viel in Libanon, habe dort gearbeitet, übersetzt. für das Goethe-Institut Sachen gemacht. Und inzwischen hat sich der Schwerpunkt dann wieder verschoben, eigentlich auf die Golfregion. Abu Dhabi, Saudi-Arabien, Katar, teilweise auch Kuwait, Oman, wo jetzt der Schwerpunkt der kulturellen Aktivitäten ist, zumal für Leute wie mich, die sozusagen im Austausch beschäftigt sind. Also das ändert sich im Laufe der Jahrzehnte naturgemäß. Aber ich habe sozusagen Nordafrika und Marokko nie aus dem Blick verloren, fahre auch immer noch gerne und viel dahin und halte es für eine ganz ganz wichtige Region für die arabische Welt und ist auch einfach ein sehr schöner Teil der arabischen Welt, ein sehr pittoresker und sehenswerter Teil der arabischen Welt.
Und wie war das dann, als Sie zurückkamen aus Marokko ins Kohldeutschland und den Leuten ja dann irgendwie wahrscheinlich auch mitteilen wollten, was das für eine einschneidende, krasse Erfahrung gewesen war. Wie waren da die Reaktionen oder was war vielleicht auch Ihre Strategie, den Menschen, die ja nie diese Region gesehen hatten, das zu vermitteln, das näher zu bringen?
Also meine Schulkameraden haben mich beneidet. Allerdings fühlte ich mich auch kaum in der Lage, das, wie gesagt, ich war 17 damals, ja, also kaum in der Lage, das angemessen zu verbalisieren oder auch zu reflektieren, ja, also das hat wirklich dann Jahre, um nicht zu sagen Jahrzehnte gedauert. Ich habe ja dann angefangen, Islamwissenschaften, Arabistik zu studieren. Also ursprünglich wollte ich eigentlich immer Literatur und Philosophie studieren, wollte auch immer was mit Literatur oder mit Schreiben zu tun haben. Und das habe ich tatsächlich dann auch so angefangen, habe aber gleichzeitig im Nebenfach Arabisch gemacht und habe dann gemerkt, dass das einerseits mehr Aufmerksamkeit erfordert, weil das halt doch recht schwierig ist und andererseits auch insofern reizvoller ist, als dass viel weniger Leute machen und man fast auch mit den Professoren alleine ist, also man sozusagen wirklich ein Alleinstellungsmerkmal hat. Und dass es da auch viel mehr zu entdecken gibt. Das heißt, nach einem 2-3 Jahren Studium konnte ich schon eigentlich mir ein Spezialgebiet suchen, wovon mein Professor keine Ahnung hatte. Ja, das war natürlich sehr, sehr attraktiv. Und deswegen hat das im Laufe der Zeit dann den Schwerpunkt bekommen, obwohl ich nie sozusagen meine Beschäftigung mit Literatur und Philosophie aufgegeben habe, was dann letztlich dazu geführt hat, dass ich eben arabische Literatur übersetzt habe, dass ich sehr viel darüber geschrieben habe, für Zeitungen, auch Bücher dazu geschrieben habe. Und dann eben auch die philosophische Perspektive, das heißt, ich habe über diese das Verhältnis von Europa und der arabischen Welt oder wie man allgemein sagt, dem Westen und der arabischen Welt viel nachgedacht, eben auch in philosophischer oder kulturgeschichtlicher Hinsicht.
Ja, eine Übersetzung ist ja so wahnsinnig interessant, dass es wirklich im vermutlich herkömmlichsten Sinne Völkerverständigung bedeutet und dass man eben in den Austausch kommt, dass man die Vermittlung macht von Zwischenkulturen, zwischen Sprachräumen. Was haben Sie denn in der Zeit oder generell, mit der Sie sich mit den arabischen Texten und arabischer Literatur beschäftigen, was haben Sie da über sich selbst und über die deutsche Kultur gelernt?
Sehr viel. Also, wie soll ich sagen, man versteht ja das eigene nur im Abgleich. Mhm. Ja, also man muss das ja mit irgendetwas anderem vergleichen. Und ich glaube, dass ich die deutsche oder die europäischen Kulturen, ich würde das wirklich zusammensehen, die deutsche Literatur ist definitiv ein Teil der europäischen, historisch, auch in den Formen und so weiter. Und sie ist natürlich selber, die europäische Literatur selber, ist ja auch ihrerseits gewachsen im Austausch wiederum mit außereuropäischen Literaturen. Also Goethe hat schon ganz früh zum Beispiel Tausend eine Nacht gelesen, hat das geliebt. Und viele erzählerische Elemente, gerade diese Verschachtelung zum Beispiel der Geschichten, wo jemand etwas erzählt und in dieser Erzählung erzählt dann jemand anders wieder etwas und so weiter. Das ist eine Technik, die wir auch bei Goethe und vielen anderen europäischen Literaten finden. Dostojewski ist ganz groß darin, aber auch Kafka macht das. Das sind dann wiederum außereuropäische Einflüsse. Und das alles kann man eigentlich nur verstehen, wenn man wirklich diese andere Literatur sieht. Und das gilt dann eben auch für die alte arabische Dichtung. Da gibt es dann im Grunde zwei Vergleichsebenen. Die eine Ebene wäre, dass man sagt, wir vergleichen jetzt diese alte arabische Dichtung, die eigentlich bis ins 18. Jahrhundert in Europa nicht bekannt war, mit der älteren europäischen Dichtung. Und dann stellen wir fest, da gibt es sehr, sehr viele Ähnlichkeiten. Natürlich nicht, ist sie nicht identisch, gerade in ihrer Formsprache, aber thematisch ist sie sehr, sehr ähnlich. Es geht sehr oft zum Beispiel über Krieg und über Liebe. Und das sind natürlich allgemeinmenschliche Themen, ja, die wir so natürlich auch in den alten europäischen Literaturen finden. Dann gibt es den zweiten Schritt des Vergleichs, das ist in dem Moment, wo diese Literatur im 18. Jahrhundert in Europa rezipiert wird, von Goethe, von William Jones in England, von Victor Hugo und vielen anderen in Frankreich und später auch von Pushkin in Russland und so weiter. Und wie man diese Literatur gesehen hat, was man glaubte, daraus lernen zu können oder auch nicht lernen zu können. Und daran zeigt sich dann sozusagen einerseits die Offenheit der europäischen Literatur, und die gab es dafür, aber gleichzeitig auch die Begrenztheit. Ja? Also Goethe hat gesagt, letztlich müssen wir uns als Europäer an der alten griechischen und lateinischen Literatur orientieren. Alle diese außereuropäischen Literaturen sind vielleicht irgendwie interessant, aber es sind alles Kuriositäten. Ja? Also er hat das so ein bisschen von sich weggeschoben dann. Und ich glaube, das ist gerade aus heutiger Sicht falsch. Und es ist auch selbst falsch, wenn man diese Texte sozusagen unmittelbar ursprünglich liest. Ja? Also sie haben uns immer noch so viel zu erzählen, teilweise mehr als die europäischen Literaturen etwa des 18. Jahrhunderts, zum Beispiel was das Verhältnis von Mensch und Natur betrifft, was ja heute sehr aktuell ist, dass es wirklich tragisch wäre, wenn wir das so als so etwas, das ist was für Spezialisten oder das ist ganz hübsch, aber es geht uns nichts Wirkliches an. Das sollten wir nicht tun. Mhm.
Ja, und damit wären wir ja auch bei Ihrem ganz aktuellen Buch, Der arabische Diwan. Die schönsten Gedichte aus vorislamischer Zeit. Ich halte es mal in die Kamera. Und jetzt ist ein Charakteristikum dieser Texte, dass es wirklich alles Gedichte sind. Warum, ich glaube, das zieht sich auch ein bisschen durch Ihre Biografie, dass Sie Literatur interessiert sind, aber dann auch spezifisch auf die Poesie bezogen. Was interessiert Sie so an Gedichten, an Poesie?
Ich glaube, es ist die spezielle, sehr genaue, sehr intensive Arbeit an der Sprache selbst. Sowohl was das Lesen betrifft, also an der Entzifferung der arabischen Texte, ja, am Versuch, sie zu verstehen. Mhm. Oft, also gerade als ich angefangen habe zu übersetzen, hatte ich immer das Gefühl, ich verstehe die Texte eigentlich wirklich erst, wenn ich sie übersetzt habe, ja, wenn ich sie auf Deutsch für mich entschlüsselt habe. Und das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, die Lyrik scheint mir als eine besondere Herausforderung. Man sagt ja immer, das ist besonders schwierig zu übersetzen. Das stimmt natürlich auch. Oder man kann das gar nicht übersetzen. Das stimmt, je nachdem, welchen Übersetzungsbegriff man voraussetzt, stimmt es auch. Aber es ist natürlich für mich ein überspannter Übersetzungsbegriff. Das heißt, jeder Text lässt sich im Grunde in einen anderen Text verwandeln und damit übersetzen. Dass es nicht derselbe Text ist oder genauso wirkt, ist eigentlich selbstverständlich. Wenn man sich das mal klar macht, dann wird auch Lyrik übersetzbar. Und ich glaube, das ist wichtig, weil wir dann insofern als Lyrik nicht nur besonders schwierig ist, sondern gerade für die arabische Welt auch sozusagen eigentlich für die Araber selber den Gipfelpunkt ihrer Kultur darstellt, in alter Zeit und bis heute eine hohe Bedeutung hat, eine höhere Bedeutung als in Europa, ist es umso wichtiger, diese Texte zu übersetzen. Und mich reizt die Herausforderung und auch die Feinarbeit an der Sprache. Deswegen habe ich eigentlich nie Prosa übersetzt. Ich schätze jeden Prosa-Übersetzer oder jede Prosa-Übersetzerin sehr, sehr hoch. Es ist eine großartige Leistung, vor allem auch eine Ausdauerleistung. Mich interessiert eher vielleicht auch das Experimentelle daran. Mhm. Ja, ich mag das womöglich Spielerische daran. Gerade wenn es schwierig und unübersetzbar ist, gibt mir das ja auch eine gewisse Freiheit der Neuschöpfung, der Kreativität. Mit anderen Worten, der kreative Anteil ist vielleicht doch noch etwas höher, als wenn man Prosa übersetzt, jedenfalls die gängige Prosa. Und auch das reizt mich daran. Also die Freiheit, die ich gerade durch diese Schwierigkeit dann auch wieder gewinne. Ja.
Wie gehen Sie damit um, jetzt im Vergleich, ich sag mal, den Inhalt und aber auch die Form der Poesie? Das ist ja eben besonders anspruchsvoll im Vergleich auch zu Prosaliteratur beispielsweise. Wie gehen Sie damit um?
Genau. Also man muss der erste Verständnisschritt wäre für mich zu verstehen, was sagen die Gedichte, was versuchen diese Gedichte zu sagen an sich. Aber dieses an sich ist erstmal für die Übersetzung nur so ein theoretisches Konstrukt. Am Ende muss ich mich fragen, was sagen sie mir oder was sagen sie uns? Was ist von diesem Gehalt sozusagen, was spricht zu mir? Ja, es gibt Aspekte, also gerade Details, gerade auch in dieser alten Poesie, die sich unmöglich übersetzen lassen, weil sie sich auf bestimmte, meinetwegen Pflanzen, Steinformationen, Wüsten, Formen, Tierwelten bewegen, von denen wir nicht die geringste Ahnung haben, die sich nicht übersetzen lassen ohne einen riesigen Anmerkungsapparat und zoologische oder botanische Kenntnisse. Das bringt's nicht. Da muss ich sagen, okay, das muss ich zwangsläufig vereinfachen. Ich konzentriere mich auf das, was mit Erfolg gut übersetzbar ist. Ich versuche, diese anderen Aspekte nach Möglichkeit reinzubringen, aber ich forciere es nicht. Wenn ich das forcieren würde, würde es eigentlich unlesbar werden oder schwerfällig. Und das ist der eine Aspekt. Also ich muss erstmal für mich klären, was sagen mir diese, was sagen uns, was sagen mir diese Gedichte? Und meiner Erfahrung nach ist das ganz gut. Auch viele Araber sagen mir, aha, wenn sie die Übersetzung gehen, jetzt verstehe ich diese Texte erst, weil in diesen diese verdichtete Information, die uns in diesen alten Texten in einer alten Sprache entgegenschlägt, lässt sich als solche, wie gesagt, wenn man nicht eng vertraut ist mit diesem beduinischen Milieu, kaum noch verarbeiten. Und wenn man aber die Quintessenz in der Übersetzung destilliert, sind es sehr Texte, die noch sehr zu uns sprechen, die uns direkt ansprechen können. Und wenn ich das einmal habe, dann kann ich mir überlegen, welche sprachliche Form finde ich dafür. Und auch das kann eigentlich nicht diese ganz alte Form sein. Sie ist ebenfalls zu schwerfällig für uns. Wenn ich sie tatsächlich nachahmen will, werde ich sehr viele sprachliche Kompromisse machen, die wiederum das Inhaltliche beeinflussen. Das heißt, ich muss wirklich versuchen, auf eine kreative Art, also wenn jemand das versuchen will, als Larpolar ist das wunderbar. Das kann man gerne machen. Teilweise Rückert hat es teilweise versucht, also aber auch nur in sehr geringem Maße. Er hat dann Kompromisse gefunden. Ja, er hat dann
Rückert war auch schon ein Übersetzer.
Genau, war ein Übersetzer aus dem 19. Jahrhundert, ja. der sehr, sehr viel übersetzt und der sozusagen in Reimen geradezu gedacht hat. Ja, also der war verrückt nach Reimen sozusagen. Der hat ein Tagebuch in Reimen geschrieben. Der konnte, das war eine Manie. Ja. Und der hat natürlich dann viele Sachen gefunden, die uns aber heute auch wieder sehr schräg anmuten. Also eigentlich kaum mehr lesbar. Und am Ende ist es natürlich nicht das, was das Original ist. Im Gegenteil, es ist eine Simulation von Original. Und da sage ich lieber, okay, ich verzichte auf die Simulation. Ich tue nicht so, als sei das jetzt das Original, nur weil ich ganz viele Reime habe. Sondern ich versuche tatsächlich eine Form zu finden, die poetisch ansprechend ist, die mit sprachlichen Mitteln, Verschönerungen, Reim, Alliteration, Rhythmus, all dem arbeitet, der mir meine große Freiheit, was mir aber eine große Freiheit geben soll, den Inhalt doch noch zu transportieren und was sozusagen sich auch beim Lesen, sei es laut, sei es für sich, gut nachvollziehen lässt. Und ich glaube, ich bin der Meinung, das funktioniert. Das ist natürlich am Ende entscheidend ist die Leser, ja. Aber für mich funktioniert das und es macht sogar Spaß, sich genau das auszudenken. Ja. Ja.
Ich möchte nochmal nur ganz kurz an dieser Stelle nochmal betonen, die Schwierigkeit Ihrer Arbeit. Also, was ich daran so schwierig finde, ist, wenn ich über das Thema Poesie nachdenke, versetze ich mich zurück in meine Schulzeit. Und da gab es dann diese Disziplin der Gedichtanalyse. Und das war im Fach Deutsch. Das waren Gedichte, die waren wenige hundert Jahre alt, wenn überhaupt. Also wie gesagt, in der eigenen Sprache, der eigene kulturelle Kontext im weitesten Sinne. Und das war schon etwas, wovor die Schüler, Schülerinnen Angst hatten, weil es ein anspruchsvolles Unterfangen war. Jetzt machen Sie das mit Texten, die 1400 Jahre alt sind. Eine ganz andere Sprache, eine ganz andere Sprachfamilie, ein ganz anderer kultureller Kontext und machen das mit einer Gewandtheit, die beeindruckend ist und sie verstehen auch die Message, wie man heute sagt, also das, was eigentlich damit rübergebracht werden soll und das ist für mich trotzdem immer noch sehr schwer nachzuvollziehen, wie sie das meistern.
Also wie gesagt, ich glaube, das Gute an gerade an der alten Dichtung ist ja eigentlich, dass die alte Dichtung ist in der Regel, wenn man mal sozusagen die Grundkonstellation, das Koordinatensystem verstanden hat, ist sie sehr einfach. Ja, also die moderne Lyrik arbeitet mit schwer verständlichen Metaphern, mit indirekten Bildern, mit Symbolen, die nicht jedem zugänglich sind. Das ist teilweise sehr schwierig. Die alte Lyrik ist sehr direkt. Sie schildert sehr direkt einen Krieg. Sie schildert sehr direkt das Liebesleid oder die Liebesfreude. Sie schildert sehr direkt die Natur. Sie schildert sehr direkt die Jagd, den Hass zwischen zwei Stämmen meinetwegen. Das sind sehr, sehr direkte Messages, wie Sie sagen. Ganz richtig. Und die kann man ganz klar und gut übersetzen. Im Gegenteil, die Lyrik früher ist auch deswegen gut übersetzbar, weil sie eigentlich einen viel größeren Bereich abdeckte als die Lyrik bei uns. Die Lyrik bei uns hat sich ja fast zurückgezogen auf entweder sehr persönliche Empfindungen oder sehr existenzielle Fragen, vielleicht noch ein bisschen Politik. Die Lyrik früher hat eigentlich alles abgedeckt, was heute die Medien insgesamt abdecken. Ja, also sie decken ab, was heute der Film macht, was heute die sozialen Medien machen, was heute ein Politiker macht, der redet, was alle möglichen Formen der Kommunikation wurden früher oder jedenfalls im Fall der alten arabischen Lyrik und ich denke auch aller sozusagen vormodernen Lyrik, wurde über die Lyrik kommuniziert, weil das eben das Medium war, was sich leicht transportieren ließ. Mhm. Ja, es gab kein Papier, es gab keinen Film, es gab keine Tonaufnahmen. Lyrik behielt man im Kopf, das lässt sich leicht transportieren und weitersagen. Und damit war die Lyrik für alle Art von Message, wie Sie richtig sagen, zuständig, die es damals gab. Und das konnte ein Liebesbote sein, eine Liebesbotschaft, es konnte eine Hassbotschaft sein, es konnte eine Kriegserklärung sein, es konnte ein Aufruf zur Jagd sein, es konnte eine Erzählung über einen tragischen Schicksalsschlag sein, es konnte ein Bericht über eine bestimmte Landschaft sein, damit man dort besser sich zurechtfinden, reisen kann, weswegen sehr viele Ortsnamen zum Beispiel in dieser alten Poesie vorkommen. Und das macht die Poesie im Grunde leichter, weil wir haben damit alle Medien, es ist nicht so eingedampft, eingeschrumpft wie bei uns die Poesie. Das ist das eine. Und das andere muss man natürlich ganz klar sagen. Ich habe ja, ich bin ja nicht der Erste in Europa oder in Deutschland, der mit dieser Poesie konfrontiert ist, sondern wir blicken auf eine lange Geschichte der Erforschung dieser Poesie zurück. Erst, sie beginnt mit der arabischen Welt selber, in der arabischen Welt, durch die Araber, durch die ganz frühen arabischen Philologen, schon im 9., 10. Jahrhundert gibt es eine ausgewachsene arabische Philologie, die für die selber diese Lyrik schon so alt war wie für uns die Klassiker. Ja, also Goethe ist 300 Jahre alt, knapp. Und dasselbe war der Fall für die mittelalterlichen arabischen Philologen in Bezug auf die vorislamische Lyrik. Und auch sie haben sich gefragt, wie verstehen wir das? Was bedeutet dieses Wort? Was ist der Kontext? Und darauf können wir erstmal aufbauen, auf die Texteditionen, die diese gemacht haben, auf die Worterklärungen. Und in einem zweiten Schritt können wir aufbauen auf die europäische Orientalistik, Islamwissenschaft, Arabistik, wie auch immer Sie es nennen wollen, die dann wiederum sich intensiv damit beschäftigt hat, neue Aspekte, neue Fragestellungen eingefügt hat, die philologische Recherche nochmal in bestimmten Fragen intensiviert hat. Auch diese baut natürlich, also die europäische Arabistik, muss man ganz klar sagen, verdankt ihre Existenz und dass sie überhaupt arbeiten kann, natürlich der arabischen Philologie. Ja, es ist nicht so, dass die Europäer kamen und diese Poesie nun entdeckt hätten. Das ist falsch, ja. Sondern sie haben sozusagen ihren eigenen Blick darauf gerichtet, haben bestimmt auch neue Methoden eingefügt, von denen dann wiederum arabische, neuere, moderne arabische Philologien auch profitiert haben. Mit anderen Worten, es kam zu einem Zusammenwirken und bei meiner Arbeit an diesem Buch oder an dieser Übersetzung habe ich natürlich diese Rezeptionsgeschichte, diese Forschungen intensiv rezipiert. Deswegen haben wir auch 10 Seiten Literaturverzeichnis da. Es gab ja auch schon Übersetzungen in die europäischen Sprachen, mit denen ich natürlich mich ebenfalls auseinandersetzen muss. Und wenn Sie das alles mitbedenken, ist es eine zwar immer noch schwierige, aber eine durchaus mögliche Aufgabe, wenn man, wie gesagt, mit Leidenschaft sich dafür interessiert und einiges an Zeit investieren möchte.
Okay. Ich würde gerne an der Stelle nochmal nachhaken oder auf einen Aspekt zurückkommen, den Sie eben gerade angesprochen haben. Und zwar, was sozusagen die Poesie als Ausdrucksform in ihrer Funktion, wie sich die Funktion gewandelt hat. Sie haben mal von einem Gemeinschaftserlebnis oder einem Art kulturellen Archiv gesprochen. Jetzt haben Sie gerade schon angesprochen, dass man die Dichterinnen und Dichter der vorislamischen Zeit vielleicht einerseits mit Funktionen von NachrichtensprecherInnen, DiplomatInnen, PolitikerInnen, KünstlerInnen, dass sozusagen das Spektrum viel größer war als sozusagen in unserem heutigen Verständnis. Und dann möchte ich Sie an der Stelle sehr gerne fragen, ob Sie vielleicht über das Flughuhn ein bisschen sprechen können. Das ist uns nämlich untergekommen bei der Vorbereitung zu diesem Podcast und wir wären sehr gespannt, da noch ein bisschen mehr drüber zu erfahren.
Okay, das sind jetzt zwei oder drei verschiedene Fragen. Ich fange mal an mit den Funktionen der Poesie. Also wie gesagt, heute brauchen wir für viele Kommunikationsform brauchen wir die Poesie nicht mehr. Wenn wir Hassbotschaften senden, selbst wenn wir Liebesbotschaften senden, ist es einfacher per SMS oder per WhatsApp-Nachricht als per Gedicht. das gilt für ganz viele Formen. Das war früher nicht so. Und das heißt, dass sozusagen eigentlich das ganze Leben, der ganze Alltag, das, was die Existenz der vorislamischen, aber natürlich auch noch der frühislamischen Menschen auf der arabischen Halbinsel und vielleicht auch darüber hinaus ausgemacht hat. Es gab ja auch keine Prosa-Aufzeichnung, es gab kein Papier, ist in der Dichtung festgehalten und aufgezeichnet worden. So, natürlich nicht jeder Aspekt, nicht jeder Toilettengang wird verzeichnet, aber doch das, was den Menschen wichtig war, was sozusagen für die Menschen die Orientierung, das Selbstverständnis dargestellt hat. Und in späterer Zeit ist, als der Schwerpunkt der arabischen Kultur sich außerhalb der arabischen Halbinsel abgespielt hat, in den Städtchen in Damaskus, in Bagdad, in Basra, in Kairo, in Cordoba, wo auch immer, hat man begriffen, dass in der Poesie sozusagen die eigenen Ursprünge festgehalten worden sind, aufgezeichnet worden sind. Und Aufzeichnung heißt, eines der Worte für Aufzeichnung ist Dawana, also aufzeichnen. Und davon kommt das Wort Diwan. Ja? Diwan ist unter anderem eine Aufzeichnung. Wird heute auch benutzt, sei es als Versammlung oder Versammlungsort, sei es aber auch als Archiv- oder Registraturbehörde. Ja? Teilweise wird das Wort heute auch als Synonym für Behörde verwendet. Und das, was aber dann wichtig wurde für diese alten arabischen Philologen und für die Araber selbst, war die Tatsache, dass, wie die Araber sagen, Ashir Diwan al-Arab. Also die Dichtung ist der Diwan der Araber und Diwan müssen wir hier verstehen als Archiv oder kulturelles Gedächtnis. Es ist das kulturelle Gedächtnis der Araber. Deswegen habe ich auch diesen Titel gewählt für mein Buch, der arabische Diwan, also die Dichtung als Diwan der Araber. Und Diwan ist gleichzeitig der Name für ein Gedichtband bis heute. Ja? Mhm. Also es hat sehr vielfältige Bedeutung, aber es spitzt sich alles zu oder kommt alles her von der Aufzeichnung der Poesie. So, und das ist die faszinierende, also es ist ein Gedächtnisspeicher, das ist faszinierend daran. Und ein Aspekt ist dann zum Beispiel die Begegnung mit der Natur und da kommt dann ihre zweite Frage rein, die Frage nach dem Flughuhn. Flughühner sind vielleicht noch ein sehr gängiges Phänomen in der arabischen Halbinsel und sie treten meistens in Massen auf, sind so klein, also sie sind nicht so groß wie Hühner, aber sie sind klein, etwas größer als Spatzen, ja. Und diese Vögel gerade bei den alten arabischen Dichtern berühmt dafür gewesen, dass sie lange Strecken fliegen und reisen, um zu Wasserstellen zu kommen. Und damit waren sie ein bisschen auch symbolisch für den reisenden arabischen Nomaden, der ja auch lange Wegstrecken zurücklegen muss. Und überhaupt ist die Tierwelt, es gibt ganz, ganz viele Tiere, von denen in diesen Gedichten die Rede ist. Und sie sind immer stellvertretend für den Menschen eigentlich. Sie sind symbolisch für den Menschen. Der Mensch identifiziert sich mit dem Tier. Das ist ein sehr, sehr schöner Zug übrigens an dieser Dichtung. Und nun wird dieses Flughuhn aber so ein klein bisschen verachtet, weil es immer in Massen auftritt. Ja? Während der Held, der Dichterheld, will natürlich ein Individuum sein. Er redet von sich und nicht von den anderen. Er will sich unterscheiden von den anderen. Das Flughuhn tritt in Massen auf, deswegen konnte man sich nur bedingt damit identifizieren. Also was die Suche nach Wasser angeht, ja. Und es gibt einige Dichter, die sogenannten Vagabundendichter. Das waren Ausgestoßene, die ihr Ausgestoßensein thematisiert haben, die auch oft Räuber waren, die andere Stämme überfallen haben. Es waren im Grunde Banden, ja, es waren Vagabundenbanden. Und diese Dichter haben sich auch oft mit dem Flughuhn verglichen, aber sie haben sich mit ihm gemessen. Also es war ein Konkurrenzverhältnis. Sie haben immer gesagt, ich bin schneller als das Flughuhn, ja. Ich bin schneller an der Wasserstelle als das Flughuhn. Und dann gibt es eine dritte Möglichkeit, nämlich es war den Frauen möglich, sich mit dem Flughuhn zu identifizieren. Das ist eine besondere Geschichte. Es gibt ja auch Dichterinnen in meinem Buch. Es ist von vielen arabischen Dichterinnen Verse überliefert, auch aus vorislamischer Zeit schon. Aber nur wenigen hat man so viele Verse überliefert, dass es einen richtigen Diwan gibt. Das sind vor allen Dingen zwei. Eine davon ist Layla al-Akhyalia. Ist ein bisschen nach dem Propheten, hat sie gewirkt. Und sie vergleicht in ihrem berühmtesten Gedicht sich selber eigentlich mit dem Flughuhn, weil das Flughuhn holt das Wasser nicht nur für sich, sondern auch für seine Jungen. Das heißt, die Jungen sind irgendwo in einem Felsen oder einem Gestrüpp versteckt und das Flughuhn fliegt eine lange Strecke, nimmt das Wasser auf in seinem Schnabel, hat wohl eine Art Speicher für dieses Wasser in seinem Schnabel und fliegt mit dem Wasser kilometerweit, dutzende Kilometer weit wieder zurück zu den Jungen, um sie zu tränken, ja, und das wird verglichen von der Dichterin eigentlich mit dem Stillen der Frau und gleichzeitig aber auch mit der Sorge um die Nachkommen und um den eigenen Stamm. Diese Dichterin war deswegen berühmt, weil sie als große Dichterin gleichzeitig die Sprecherin des Stammes war. Sie war eine Adlige, sie war eine Politikerin, ja, sozusagen die frühe Angela Merkel, wenn wir so wollen. Und sie sorgte für ihren Stamm und das Flughuhn war symbolisch für sie, dass sie macht dasselbe wie das Flughuhn und sie nimmt große Strapazen auf sich, eine Wüstenreise, um für ihren Stamm, für ihre Kinder, für ihre Nachkommen ein wenig Wasser mitzubringen. Und da Kollektiv. Sehen wir sozusagen dieses Verhältnis.
Ein Kollektivgedanke.
Ganz genau. Ganz genau.
Zu dem. Ja.
Und gegen diesen Kollektivgedanken ist natürlich dann der männliche Heros, der Vagabund, der sich als Held stilisiert und sozusagen auf seine Eigenständigkeit pocht. Das ist ein interessantes Wechselspiel zwischen männlicher und weiblicher Rolle damals schon. Ja.
Und aber interessant, dass sie im Flughuhn zusammenfinden.
Richtig, ja, also im Abgleich mit diesem Flughuhn. Also man vergleicht sich mit diesem Flughuhn und der Dichter sagt, naja, es ist ja ganz hübsch, was die da machen, aber wir sind schneller, wir können das besser, das sind Massen. Und die Frau sagt, ja, gerade das, was das Flughuhn macht, das ist das, was ich jetzt eigentlich für meinen Stamm machen möchte.
Ja, damit haben Sie eigentlich schon die Frage beantwortet, die ich nach der heutigen Relevanz des Buches und dieser sehr alten Gedichte eigentlich stellen wollte. Dass also in diesen Gedichten schon Fragen von männlichen, weiblichen Rollenbildern thematisiert werden. Also wirklich antike Formen des Feminismus eigentlich verhandelt werden, richtig?
Auf jeden Fall. Also im Grunde kann man sagen, diese Dichtung behandelt Archetypen des menschlichen Daseins, also der Existenz, ja. Und zwar auf eine Weise, die so direkt ist und so klar und auch sozusagen unverstellt, wie wir es nicht mehr gewohnt sind. Die aber natürlich noch uns beschäftigen. Auch bei uns gibt es Kriege, auch bei uns gibt es Liebe, auch bei uns gibt es die Geschlechterrollen, bei uns gibt es alle dieses, fast alles, was diese Menschen beschäftigt. Also heute ist ja wieder die Klimafrage ist ja wieder hochaktuell. Die alte arabische Dichtung ist Dichtung im Angesicht oder angesichts der drohenden Umwelt- bzw. Klimakatastrophe. Nicht, dass die, und zwar in einem Zustand, wo sie immer schon da ist. Ja, also die Dichter kämpfen ja mit der harten Existenz in der Wüste. Die Reise durch durch die Wüstenhitze oder die Kälte in der Wüste im Winter, das die geringe Möglichkeit, Nahrung zu bekommen, der Existenzkampf ist ganz präsent, gerade in der Begegnung mit der Natur. Ja? Und gleichzeitig ist der Dichter viel näher an der Natur als bei uns, gerade weil er ihr so ausgesetzt ist, weil er mit ihr auskommen muss. Es ist ein intensives Wechselverhältnis zwischen Mensch und Natur. Und daran kann man viel lernen und gleichzeitig sieht man sozusagen, was diese, worauf das hinausläuft, diese Naturkatastrophe. Aber wie gesagt, das ist nur ein Aspekt. Das Besondere ist, dass uns diese Dichtung, all das, was uns heute noch beschäftigt, auf eine sehr direkte Weise vorsteht, ohne das, was wir nennen können oder was teilweise auch genannt wurde, ist ein kultureller Überbau. Ja? Also ohne Religion. Wie gesagt, diese vorislamische Dichtung war areligiös. Es gab keinen Gott, es gab keine Religion. Ohne andere kulturelle Vermittlungen, ja, was auch immer das ist, ohne Zivilisation, ja, ohne alles, was uns sozusagen antrainiert worden ist im Laufe der Kulturgeschichte. Also das heißt nicht, dass diese alten arabischen Dichter unzivilisiert waren, aber sie waren zivilisiert auf eine sehr elementare Weise, wie wir es gar nicht mehr sein können. Und dieses Elementare wird uns vor Augen gestellt und da das Elementare auch all unseren Verhaltensweisen und Problemen zugrunde liegt, ist es geradezu erhellend, das nun in dieser puren Form auch nochmal lesen zu können.
Da würde ich gerne nochmal nachfragen, wie war das denn dann, als der Islam aufkam? Die Poesie, die arabische Poesie existierte natürlich weiterhin, aber wurde sie dadurch religiöser oder wo liefen genau diese Abgrenzungslinien? Denn der Koran existierte ja auch als dann eine gewisse eigene Literaturgattung. Können Sie da noch das noch ein bisschen erklären?
Sehr gerne. Also der Koran sah sich immer in Konkurrenz zu den Dichtern. Die Dichter hatten die Diskurshoheit. Ja? Die Dichter haben die Kommunikation dominiert. Wie gesagt, das, was ich vorher als mediale Form bezeichnet habe. Und dann kam der Koran und mit einer ganz eigenen, formal auch, mit einer ganz neuen, anderen Botschaft. Nicht völlig neu, also die alten Araber kannten das Christentum, kannten das Judentum, aber doch für die Araber selber und in dieser Form war der Koran, war der Islam neu. Und es entstand tatsächlich ein Konkurrenzverhältnis zwischen Dichtung und Koran, zwischen den Dichtern als bedeutenden Persönlichkeiten in dieser frühislamischen Welt. Die Dichter waren, wie gesagt, oft praktisch Stammesdiplomaten, waren Sprecher, waren teilweise Prinzen und dem Führungsanspruch von Mohammed. Und das ist ein Element, was sich kurioserweise durch die gesamte islamische Geschichte durchzieht. Die Dichtung bis heute ist Literatur und Dichtung steht in einem Konkurrenzverhältnis zum Islam, nicht immer völlig antagonistisch, aber also in der Gegenwart ziemlich antagonistisch, phasenweise weniger. Es gab dann mystische Dichtung, die natürlich mit der Religion arbeitet, koranische Elemente aufgreift, nicht gegen die Religion ist, aber es gab immer auch eine wirklich dezidiert säkulare, religionskritische Strömung in der arabischen Dichtung. Und das finden wir schon von ganz früher Zeit an. Deswegen habe ich in diesem Buch auch sozusagen Gedichte mitgenommen, mit übersetzt, die während der Lebenszeit von Mohammed entstanden sind, in Auseinandersetzung teilweise mit der neuen Religion. Und dann sehen wir, dass es Mohammed eigentlich nicht geglückt ist. Also es gab dann islamische Hofdichter, ja, also die haben für den Islam oder für Mohammed gedichtet, aber sie haben eigentlich Mohammed als eine Art mächtigeren, jetzt dann bald die gesamte arabische Halbinsel beherrschenden Stammesführer gesehen. Ja? Also sie haben ihn eigentlich nicht sie haben ihn zwar als Propheten bezeichnet und so, aber sie haben ihn primär erstmal als einen mächtigen Mann bezeichnet und besungen. Mhm. Ja?
Also das politische Element.
Genau, sie haben das Politische betont und gar nicht so sehr das Religiöse. Die Religiösen, es gibt praktisch keine religiösen Elemente in dieser frühen arabischen, auch früh-islamischen Lyrik, wie sie in diesem Band hier repräsentiert ist. Wenn die Religion vorkommt, dann wird sie eigentlich als Konkurrenzelement wahrgenommen oder sie dient, sie dient zum Beispiel bei manchen Liebesgedichten als Illustration, ja. Also wo gesagt wird, also wenn ich von meiner Geliebten getrennt bin, dann ist es so, wie wenn ich in der Hölle schmore, ja. Oder wenn ich auf Pilgerfahrt gehe, also wenn ich meine Geliebte ersehne, ist das so, wie wenn ich auf Pilgerfahrt gehe und eigentlich wird die Geliebte auch auf der Pilgerfahrt dann wichtiger als das Pilgern. Also das ist, da ist wirklich die Religion kommt so, erscheint so im Hintergrund und als Vergleichsmaterial, aber das Wichtige ist dann das persönliche Gefühl, die Liebe und nicht die Religion. Ne?
Ja, wir machen mal einen großen Sprung zurück wieder in die Gegenwart. Wie ich am Anfang gesagt hatte, Sie haben auch Sachbücher geschrieben. Woher kam dieser Impuls oder dieses Gefühl, dass es notwendig wäre, jetzt auch in Sachbüchern über die arabische Welt oder den Islam oder genau diese Thematiken, diese ganz modernen, hochpolitischen Thematiken zu informieren? Also 9/11 beispielsweise als ein großes Ereignis.
Das ist eine gute Frage. Also ich habe im Grunde meine Kreise dauernd erweitert. Also ich hab wirklich mit der Übersetzung der Poesie angefangen in den 90er Jahren zusammen mit Flüchtlingen, damals Irakern, die nach Deutschland kamen und jemanden gesucht haben, einen Deutschen, der sich dafür interessiert und mit ihnen bereit ist, diese Sachen zu übersetzen. Und dann haben wir die ersten Bücher publiziert und dann haben wir gemerkt, okay, schön, jetzt sind die Bücher da. Aber keiner kommt darauf, keiner kennt sie. Und dann war der zweite Schritt sozusagen nach dem Übersetzen, war der zweite Schritt, Literaturkritik zu schreiben. Ja? Mhm. Die Sachen bekannt zu machen. Ja, also natürlich nicht nur die eigenen, sondern dann auch andere Bücher aus der arabischen Literatur und dann der persischen auch, die auf Deutsch erschienen sind. Und dann hatte ich das gemacht und hatte dann dadurch auch durch die Übersetzung und durch diese Literaturkritik sehr viele Kontakte zu arabischen Autoren, auch sehr bedeutenden arabischen Autoren, auch in der arabischen Welt selber. Ich war dann viel in Beirut, in Kairo, Damaskus dann auch. Und dann kam 9/11, ja, also die großen Anschläge vom 11. September in New York. Und dann, ich hatte zwischendurch auch Kulturberichterstattung für die deutschen Zeitungen geschrieben, über Buchmessen, über das, was dort geschah. Und dann wurde ich vom Goethe-Institut gefragt, ob ich eine Zeitschrift übernehme, die auf Arabisch erscheint und die jetzt sozusagen neu aufgestellt werden sollte für diese neue Zeit, die eben auch sehr politisch geprägt sind, politische Auseinandersetzungen, auch kulturpolitische Auseinandersetzungen, wo wir einen Dialog brauchen mit der arabisch-islamischen Welt, wie auch immer. Und damit war sozusagen eigentlich der breite, größere kulturgeschichtliche Raum oder kulturelle und politische Raum jenseits der reinen Literatur hatte ich damit im Grunde ja schon betreten und wurde dann auch gefragt, ob ich noch mehr darüber schreibe, weil ich ja diese Kontakte hatte, die dann eben doch nicht viele Leute hatten. Oder viele Leute hatten sie vielleicht, aber schrieben dann nicht für Zeitungen, hatten keine Lust oder konnten es nicht oder wollten es nicht, hatten die Kontakte nicht. Also ich war sozusagen in einer ganz guten Schlüsselposition eigentlich da. Und dann habe ich im Lauf dieser Arbeit habe ich eigentlich immer mehr eigene Gedanken entwickelt und habe mich gefragt, ja, wie können wir diese Auseinandersetzung einerseits, aber auch die Begegnung beschreiben? Was machen wir damit? Wie gehen wir damit um? Was für Hürden stehen uns entgegen? Was für Vorurteile stehen uns entgegen? Was sind die Mittel, die Elemente, die uns helfen können, die wir schon haben? Wo sehe ich, dass Dinge falsch erklärt werden oder aus meiner Sicht jedenfalls falsch erklärt werden, verzerrt werden, teilweise absichtlich, teilweise unabsichtlich? Mit anderen Worten, man steht vor ganz großen Herausforderungen, weil ja dann eben doch Deutschland und Europa eigentlich nicht auf diese Begegnung, diese Neubegegnung, ist ja nur eine Wiederbegegnung mit der arabisch-islamischen Welt vorbereitet war. Es war gerade zum Fall der Mauer, zum Zusammenbruch des Ostblocks gekommen. Osteuropa wurde erweitert. Darauf war man vorbereitet. Das war der Schwerpunkt der europäischen Arbeit. Und plötzlich trat auf zunächst sehr gewaltsame Weise der Islam wieder ins Bewusstsein. Die arabische Welt hatte man sozusagen, die gibt es da auch noch am Rand, okay. Aber das ist halt nicht so wichtig und das wurde dann im Laufe der Jahrzehnte immer wichtiger, bis es heute geradezu wahlbestimmend ist. Und damit entsteht natürlich auch ein höheres Erklärungsbedürfnis. Ja, wie gesagt, also Europa, würde ich sagen, auch die USA sind bis heute eigentlich nicht vorbereitet, wissen bis heute viel zu wenig. Und das, was politisch passiert ist mit dann der Irak-Invasion, mit Afghanistan, mit dem Rückzug aus Afghanistan auch. All das ist zeugt auch von einer großen Ratlosigkeit bis hin zu einer teilweise brutalen Inkompetenz. Und dagegen musste ich oder habe ich mich aufgerufen gefühlt, vielleicht auch vermessen, aber es ist egal. Aber man fühlt sich dann ja aufgerufen einzugreifen. Man ist da, man kann sich äußern. Ich habe es dann sowieso ja immer schon im täglichen Geschäft gemacht mit meiner Zeitschrift für das Goethe-Institut, die ich bis 2016 dann betreuen durfte. Dann wurde das eingestellt aus finanziellen Gründen. Und damit lag es nur nahe, sozusagen auch diesen weiteren Bereich abzudecken. Natürlich dann in Konkurrenz zu der schönen Poesie und zu all diesen schönen Dingen. Aber man muss dann Prioritäten setzen. Und andererseits macht es durchaus auch Spaß, sich in diesem politischen, kulturgeschichtlichen Bereich zu geben. Ich habe selbst sehr viel gelernt dann auch. Man muss sich dann wieder natürlich neue Felder anlesen. Und
Ja, ich finde, das ist ein sehr wichtiger Aspekt, den Sie da auch gerade ansprechen. Das ist ja eben bestimmte historische Ereignisse oder auch Perioden, Epochen, ist immer eine Lesart der Geschichte, die dominiert wird von der Person, die sie liest und die sie verbalisiert. Und dann werden Entscheidungen daraufhin getroffen. Und es ist ja insbesondere auch im Sinne jetzt, um wieder zurückzukommen auf den Übersetzer, dann eine wahnsinnig wichtige Funktion, auch an dieser Stelle zu vermitteln und andere Perspektiven aufzuzeigen oder, wie Sie auch schon gesagt haben, in Zusammenarbeit mit befreundeten Autorinnen und Autoren, diese anderen Perspektiven zu Gehör zu bringen, sozusagen.
Ganz genau. Also ich finde, man kann das gar nicht so trennen. Wir haben ja gesagt, also wie gesagt, die alte arabische Poesie ist sozusagen das Grundmedium für alle möglichen Ausdrucksformen, auch für die Politik. Und also tatsächlich habe ich sozusagen, fühle ich mich auch als Mensch, der auf allen verschiedenen Feldern tätig ist, der sich nicht nur sozusagen über seine poetische Gefühlswelt Gedanken macht, sondern eben auch über Politik oder über Umwelt und alles Mögliche, womit wir konfrontiert sind, fühlt man sich natürlich aufgerufen, diese Elemente auch abzudenken. Tatsächlich glaube ich auch, dass wir die Begegnung mit der arabischen Literatur meinetwegen, die ist unvollständig, wenn wir sie nur als Literatur lesen. Ja, es ist nicht, geht nicht nur um La Polar, es ist nicht nur Kunst, sondern es deckt eben gesellschaftliche Bereiche an. Deswegen interessieren sich man sich ja auch teilweise sehr stark für diese Literatur aus politischen Gründen, weil man jetzt wissen will, okay, wie läuft denn das jetzt da? Man muss beides im Auge behalten. Und tatsächlich habe ich zum Beispiel entdeckt, dass ja die alte arabische Poesie auf Deutsch seit 150 Jahren praktisch nicht mehr für ein größeres interessiertes Publikum abgedeckt worden ist, als ich mich mit der Kolonialgeschichte auseinandergesetzt habe. Denn der erste, der in Europa diese alten Gedichte übersetzt hat, war William Jones, von dem hat es dann Goethe gelesen, hat das ins Englische übersetzt. Und das war ein britischer Kolonialbeamter, er war Richter in Kalkutta. Ja? Und er hat sich für die arabische Sprache interessiert und die Kultur interessiert, weil er damals in Indien, in Kalkutta, war von den Mogulen beherrscht. Das heißt, er musste Arabisch-Persisch lernen, um da überhaupt zurechtzukommen. Und er musste diese Sprachen lernen, um als Richter nach islamischem Gesetz, witzigerweise ein englischer Richter hat in Indien nach islamischem Gesetz Recht gesprochen, das ist so, musste er diese Sprachen lernen und hat, da er sozusagen ein Schöngeist war, hat er sich auch für Poesie interessiert und hat das dann übersetzt. Ja. Mit anderen Worten, wir sind in einer Dauerkontinuität, alles ist mit allem verbunden, wir sind uns dessen überhaupt nicht mehr bewusst, aber nur so kann man die Welt wirklich denken und deswegen ist es wichtig, eben nicht nur zu sagen, ich mache jetzt dieses Schöngeistige, alles andere interessiert mich nicht. Damit übersieht man vielleicht das Wichtigste oder übersieht man jedenfalls die großen Zusammenhänge, die wir wieder in den Blick bekommen müssen.
Und deshalb finde ich auch immer, dass es ein Ding der Unmöglichkeit ist, zu versuchen, Kultur und Politik zu trennen, weil es einfach sich nicht ausschließen kann. Es hängt immer miteinander zusammen.
Oder auch Orient und Okzident.
Ja, auch in dieser sehr universalistischen Lesart dann auch. Ich möchte noch einmal, bevor wir zum Ende kommen, nochmal zu 9/11 zurück, weil das so ein Motiv ist, was sich auch durch viele der Gespräche gezogen hat, die wir hier auch schon geführt haben im Podcast. Und Sie haben das ja wirklich als Geburtstrauma des 21. Jahrhunderts unter anderem bezeichnet. Ich bin da immer so ein bisschen am Zweifeln, weil das natürlich, ist es jetzt erstmal die westliche Lesart wieder, das hatten wir ja gerade besprochen, diese unterschiedlichen Lesarten, und denke mir so, ja, das könnte natürlich aus in der arabischen Welt natürlich auch betrauert worden sein, aber gleichzeitig einfach gar nicht so hochgehängt worden. Also im Irak dann wahrscheinlich oder in Afghanistan dann schon natürlich, aber als Ausgangspunkt für den War on Terror, den sogenannten, aber in ganz anderen Regionen auch als einfach ein schlimmer Unfall oder schlimmes Ereignis betrachtet worden sein. Und das war's dann aber auch. Warum sind Sie sich so sicher, dass es so ein Geburtstrauma, das ja schon ein heftiger Begriff war?
Also es war natürlich wahrscheinlich kein Geburtstrauma für China oder für Südamerika, für weite Teile Afrikas, natürlich nicht. Aber jeder spricht ja aus einer Position. Ich spreche, auch wenn ich viel in der arabischen Welt unterwegs bin, ja dann doch am Ende aus der europäischen oder meinetwegen westlichen Position. Und bis zu 9/11 hat der sogenannte Westen, ich weiß nicht, ob es das gibt oder ob es das noch gibt, aber nehmen wir es mal so, doch geglaubt sozusagen, die Welt einigermaßen im Griff zu haben, jedenfalls überlegen zu sein, beherrschen zu können, zu wissen, wo es lang geht. Und also es gab einen Grundoptimismus. Und aus diesem, und der Grundoptimismus lag aber natürlich auch daran, dass man gerade weite Bereiche der Welt ausgeschlossen hat. Also insofern gebe ich Ihnen recht, ja. Man hat eben nicht geschaut, wie es jetzt wirklich in der arabischen Welt aussieht, wie es wirklich in Afrika, in Lateinamerika, sonst wo aussieht. Und aus dieser selbstzufriedenen Lethargie, würde ich mal sagen, die in den 90er Jahren sehr groß gewesen ist, hat uns 9/11 herausgebombt auf eine sehr brutale Weise, auf traumatische Weise. Vielleicht geht es auch nicht anders. Geht sowas ja nur traumatisch? Warum soll man sonst aus einer selbstgefälligen Lethargie aufwachen? Ja. Und 9/11 hat die westliche Politik und durch diesen Sog der westlichen Politik hin in die islamisch-arabische Welt hinein, natürlich auch die islamisch-arabische Politik in der Region vor Ort, fortan fast bis heute entscheidend, wegweisend bestimmt, auf eine Weise, die ohne 9/11 nicht vorgekommen wäre. Und ich würde auch sagen, dass die arabischen Revolutionen sozusagen eine Antwort eigentlich der arabischen oder der arabische Frühling, wie man es nennen will, der arabischen Welt auf die Ereignisse nach 9/11, auf diese ganzen Umwälzungen, auf die Attacken, auf die auf alles, was auf diese arabische Welt eingeströmt sind, gewesen sind. Ja? Ist auch eine Wasserscheide in medialer Hinsicht, denn 9/11 wurde ja live vor dem Fernseher übertragen, die Ereignisse, das konnte man live sehen. Und das Satelliten, die große Zeit des Satellitenfernsehens hat eigentlich dann begonnen, die große Zeit von Al Jazeera, ja. Hat begonnen eigentlich mit Osama Bin Laden und 9/11. Al Jazeera waren die Zugang zu Bin Laden hatten und Interviews senden konnten. Und sie haben damit eine ganz dezidierte Rolle gespielt. Zugleich griff das Satellitenfernsehen um sich. Es wurde in der gesamten arabischen Welt rezipiert. Dadurch entstand, was vorher nicht der Fall war, eine Einheit, eine tatsächlich wieder eine Einheit. Überall in der arabischen Welt konnte man Al Jazeera sehen und sah es auch. Und das war vorher nicht möglich und dadurch entstand ein größeres sozusagen übernationales Bewusstsein, das sich dann wieder in den arabischen Revolutionen manifestiert hat, wo in Tunesien eine Selbstverbrennung stattfindet, im Grunde ein lokales Kleinstereignis in einer tunesischen Kleinstadt von einem armen Straßenhändler, ja, wird aber durch das Satellitenfernsehen, durch die internationalen Medien in jedes arabische Wohnzimmer gebracht. Alle merken, oh, uns geht's eigentlich genauso. Jetzt ist Schluss damit und wir revoltieren, ja? Wir lassen uns das nicht mehr bieten. So. Und so entstehen die arabischen Revolutionen und die ja bis heute, wir merken es an Syrien, weitergehen. Also es hört nicht auf, ja? Also die Fortwirkungen sind greifbar. Und auch das, wie gesagt, ist ohne 9/11 nicht zu erklären. Und dann natürlich in Europa sowieso die ganze sozusagen die Islamfeindschaft und die auch die Reduktion der Flüchtlingsproblematik oder der Migrationsproblematik auf die Islamfrage. Es sind ja fast immer nur Muslime, die dann sozusagen geblamed werden oder denen man sozusagen den schwarzen Peter in die Schuhe schiebt. Und es sind ja woher kommen diese Menschen, ja, die traumatisiert, psychologisch schwer angeschlagen, schwer traumatisiert nach Deutschland kommen und dann womöglich Verbrechen begehen. Sie kommen aus genau den Ländern, die nach 9/11 in den Sog der Ereignisse geraten sind. Afghanistan, ja, Irak, Syrien natürlich als Nachbarland von Irak mit den arabischen Revolutionen und so weiter. Das sind genau diese Länder. Ja. Und da müssen wir uns da fragen, da ist die Ursache doch geradezu klar. Wenn jemand aus Afghanistan hierher kommt, ja, warum kommt er denn? Er wäre vor 9/11 nicht, ohne 9/11 wäre er nie hierher gekommen. Ja.
Ja, vielen Dank. Sie haben jetzt gerade nochmal wieder gezeigt, wie aktuell die Themen sind, mit denen Sie sich beschäftigen. Und ich glaube, man kann das auch derzeit daran sehen, dass sich ja auch sozusagen hier in der Gesellschaft die hochemotionalen Debatten weiterhin um Fragen von Migration, Mobilität, der islamischen Welt, des Islam nicht unbedingt auf konstruktive Art und Weise tatsächlich für gesellschaftlichen Zusammenhalt widerspiegeln. Wir möchten uns ganz herzlich bei Ihnen für das Gespräch bedanken und vielleicht zum Abschluss noch eine ganz kurze Frage stellen. Sie haben vorhin darüber gesprochen, dass die Dichterinnen und Dichter der vorislamischen Zeit über Diskurshoheit verfügt haben oder zumindest darüber gekämpft haben, dass sie sozusagen Archetypen des menschlichen Daseins dargestellt und vor allem unverstellt gezeigt haben. Wenn wir uns also nun vorstellen, dass eine solche Dichterin oder ein Dichter heute in der Bundesrepublik unterwegs ist, was würden die denn wohl sagen?
Also ich glaube, genauso wenig wie wir, wenn wir jetzt per Zeitmaschine in die arabische Halbinsel versetzt würden, wie wir in der Wüste auch nur 2 Tage überleben konnten, genauso wenig werden diese armen Menschen hier überleben können, selbst wenn sie oder gerade wenn sie in die Mühlen unseres Asylsystems eingeschleust werden. Ich glaube, so schwierig die Situation auf der arabischen Halbinsel vor dem Islam war, alle diese Menschen würden sich wieder zurücksehnen. sie würden Jahre brauchen, nicht Jahrzehnte, bis sie sich sozusagen, bis sie wertschätzen könnten, was denn nun auch eben vielleicht auch wertzuschätzen ist in unserer Gesellschaft und Entwicklung. Aber sie hätten ein großes Heimweh. Und vielleicht ist ja doch in vielen Menschen, die hierher gekommen sind, aus Verzweiflung, aus Hoffnung, weswegen auch immer, noch so ein Rest von dieser Sehnsucht nach dieser alten Zeit da. Denn das, wie gesagt, so schwierig das alles war, und es ist Unsinn, das zu idealisieren, diese Gesellschaften damals. Aber sie haben sozusagen eine Einfachheit, nach der man sich auch als, nach der auch ich mich sehen kann, wenn ich diese Gedichte übersetzt habe. Ja, also die Welt ist ja so kompliziert, dass man teilweise schon die simpelsten Formulare nicht mehr sich in der Lage fühlt, sie vernünftig auszuführen. Und man stößt an die Grenzen der Komplexität unserer Gesellschaft. Wir sind kaum noch in der Lage, diese Komplexität zu bewältigen. Und jetzt habe ich auf dem Computerprogramm immer noch das KI dabei und ich weiß schon gar nicht mehr, um Gottes Willen, was wollen die jetzt von mir? Was ist das jetzt? Also es ist wirklich so, dass man ständig an die Grenzen der Überforderung geführt wird, teilweise für komplett unsinnige Sachen. Und wenn man in der alten arabischen Welt überfordert war, dann wusste man warum, ja, weil die Natur so ist, weil der Mensch so ist, weil die Tiere so sind, weil unser Begehren so ist oder weswegen auch immer.
Vielen Dank, Herr Waldner.
Gerne. Dankeschön.